Guten Morgen, Dori.
Morgen, Gregi.
Lange nicht mehr gesehen.
Ja.
Bist du ein bisschen in der Ferien?
Ich habe eine Auszeit genommen, um an einer Publikation zu arbeiten.
Ah, wow. Da freue ich mich dann sehr. Ah ja, genau. Okay, deine Abwesenheitsmeldung war ja nicht in der Ferien, sondern ich arbeite an einer Publikation.
Gut, ich habe auch ein bisschen Ferien gemacht, muss man schon sagen.
Ah, also hast du auch ein bisschen an der Publikation geschafft. Hast du auch ein bisschen Ferien gemacht.
so freudig oder so.
Ja. Du, wir haben es ja länger nicht mehr gesehen, die neue Fußballsaison ist gestartet.
Ich lese keine Zeitung mehr. Was ist denn los?
Und der Franco Foda, euer neuer Trainer, hat eine ähnliche Verteidigungsstrategie gewählt wie viel im Strafprozess. Ich bin nicht schuld, alle anderen sind schuld.
Hör auf, bitte.
In diversen Statements hat man das gesehen. Ich erwähne das eigentlich nur zu Beginn, weil das ist einer von den seltenen Momentaufnahmen, wo wir Letzte sind und wir Dritte.
Also, ich verstehe nicht, wie man eine funktionierende Mannschaft in dieser kurzen Zeit zu diesem Elend führen kann.
Ich finde es fantastisch.
Ich habe gegen Winti gesehen, ich habe nur gebrüllt. Und ich meine, das ist ein Teufelskreis, oder? Also da jetzt wieder rauskommen, wird unendlich schwierig.
Ja, also da, ich habe es nicht gesehen, Winti Zürich, aber ich habe nur gehört, die erste
Winti
Hälfte
ist besser gewesen.
Die erste Halbzeit war etwas am schlechtesten, was man auf dem FCZ gesehen
hat. Und das Goal, das sie machen, ist ein geschenktes Goal. Aber ja. Und ich habe dann auch so gedacht, okay, was macht jetzt der Canepa? Man kann ja schon Fehler machen. Aber dann habe ich ein Interview gesehen mit ihm, wo er sagt, wir sollten halt mal das Training anschauen, da sehe ich immer, wie gut geschafft wird.
Genau, mit dem Schiffer lernt Tagi.
Ja, das lange Interview. Also dann hat er sich ja quasi schon wieder festgelegt und er kann ja jetzt nicht spicken.
Sonst ja, das ist natürlich, das ist gerade am Freitag erschienen, es ist gerade nach der Qualifikation für die nächste Playoff-Runde international gewesen. Er war gerade beseelt und hat gedacht, jetzt bringt er den Spin mit in die Saison. Das ist noch ein bisschen unterbrochen worden.
Ja. Ich verstehe nicht ganz, wie man sich festlegt auf einen deutschen Trainer, wenn sechs Bundesliga-Clubs gleichzeitig einen Trainer suchen und die graben ja dann den deutschen Markt ab. Mhm. Also nur schon, dass wir den Trainer, den wir jetzt bekommen haben, ist ja auch irgendwie ein Zeichen.
Ich habe letztens in einem Podcast, der dritte Halbzeit, das ist der Mensch auch, finde ich einer der Besten zum Fußball, hat einer von diesen Journalisten gesagt, der Franco Foda, ich glaube, der österreichische Nazi-Trainer gewesen, oder? In der letzten EM hat, glaube ich, jetzt weiß man den Namen nicht mehr.
Ich glaube, der Alaba.
Der Alaba und der Stürmer da. Der
Arnautovic.
Genau, die haben ja sozusagen schlussendlich die taktischen Anweisungen selber gemacht. Und haben nicht mehr auf den Trainer gelassen. Das ist völlig an denen vorbeigegangen. Eben, das habe ich einfach gehört. Aber ob es jetzt da bereits einen Graben gibt zwischen der Mannschaft und dem Trainer, sehen wir dann. Ja, wir sind auch ein Fußball-Podcast.
Meine Erfahrung aus der eigenen Aktivzeit ist, ich meine, entweder läuft es am Anfang oder es läuft nicht. Aber es ist etwas, fast nicht mehr zu hinbekommen.
Ich würde jetzt schon ein paar gerne über deine Aktivzeit reden, aber das verbietet mir sicher das Maul.
Wieso?
So wie wir in der Vorbereitung diverse andere Punkte aufgegriffen haben, die ich auch nicht darüber berichten darf. Ja.
Also wir haben
du hast eben eine Übernahme gehabt in deiner Aktivzeit, die ich jetzt nicht sagen darf. Der Melkstuhl.
Ja.
Ja, aber das müssen wir vielleicht ein anderes Mal aufklären.
Gut, also, aber gehen wir doch zur StPO.
Genau.
Wir sind stehen geblieben. Wir haben, glaube ich, zuletzt besprochen, Artikel 117 und sind jetzt neu bei der Privatklägerschaft. Was ist unter Privatklägerschaft zu verstehen?
Privatklägerinnen und Privatkläger sind geschädigte Personen, die einfach dazu kommen, sie müssen sich ausdrücklich erklären, welche am Strafprozess teilzunehmen.
Genau, als Straf- und oder Zivilkläger.
Das ist wichtig, und oder, also es ist kumulativ oder alternativ.
Und wie tut man sich konstituieren?
Durch einfache Erklärung. Das ist formlos, geht auch mündlich.
Genau.
Oft kommen die Formulare zugeschickt. Als Anwalt oder Anwältin macht man es sicher gerade bereits mit der Strafanzeige.
Und der Staatsanwalt, wie aus einem Fall kennst, mit einer Wirtschaftskanzlei, muss explizit fragen, ob man sich konstituiert. Weißt du, der Zugefall, wo sie sich, glaube ich, nicht konstituiert haben?
Ja, ich habe mal so einen Fall gehabt, da haben wir in einem der ersten Podcasts darüber geredet. Ja, ja. Es gibt noch so eine Fürsorgepflicht, wenn man sich bis am Ende, man kann sich bis am Ende vom Vorverfahren konstituieren lassen. Und wenn man sich nicht von sich aus erklärt hat, muss man explizit darüber nochmal nachfragen.
Genau. Und wichtig ist auch zu wissen, dass man dann nicht den Staatsanwalt ersetzt oder dem seine Arbeit machen muss, sondern einfach neben dem am Verfahren teilnimmt.
Genau, bei Antragsdelikt ist man automatisch Privatkläger. Das vielleicht noch.
Was ist, wenn man sich nicht als Privatkläger konstituiert?
dann hat man einfach viel weniger Verfahrensrecht.
Parteirecht, ja.
Dann hat man vermutlich wieder Anzeigenstatter. Anzeigenstatter kommt einfach Bescheid über, ja, über den Ausgang des Verfahrens
und mehr nicht. Und man wird natürlich als Zeuge einvernommen und nicht als Auskunftsperson.
Was ist dort der entscheidende Unterschied? Das muss ich immer wieder nachlesen. Wenn du als Privatkläger
also
einvernommen wirst, als Privatkläger, als Auskunftsperson einvernommen wirst, hast du eine Aussagepflicht.
Eben, das sind dann Bestimmungen über... Also du hast eine Aussagepflicht, genau, das genau. Ist im 178.
Du wirst aber nicht nach 300, Du wirst nicht nach 307 ermahnt.
Genau, aber es findet dann gleich Bestimmungen über Zeugen Anwendung.
Genau, also es ist einfach nur, du hast keine Strafbarkeit, wenn du lügst.
Genau.
Aber du musst aussagen.
Genau. Und hast eine Erscheinungspflicht. Ja gut, bei der Wagenspflicht ist ja noch ein schmaler Grad. Also Irreführung der Rechtspflege, falsche
Anschuldigung. Selbstverständlich, das kommt natürlich wieder dazu. Ja. Was ist sonst noch wichtig? Also eben, man kann gesagt, man kann kumulativ oder alternativ sich erklären. Gibt es Gründe für dich oder hast du schon dir überlegt, ob du dich nur als Straf- oder nur als Zivilkläger konzentrierst? Oder hast du dich immer gerade als beides? Oder für deine Klientinnen natürlich?
Ja, am Anfang natürlich als beides, um die Optionen offen zu halten. Aber es kann ja dann schon sein, dass man Lösungen findet und Zeit zu der anderen zurückzieht.
Das Problem ist ein bisschen, dass man bereits mit der Erklärung als Zivilkläger teilzunehmen, mit der Erklärung, also mit der ordnungsmäßigen Konstituierung als Zivilkläger, das bewirkt Rechtshängigkeit. Das ist der 122er Absatz 3 von der StPO. Und das hat eine Sperrwirkung. Also sobald man sich als Zivilkläger konstituieren lassen hat, wenn man nebendran nachher auf dem ordentlichen Zivilwegen eine Klage einreichen will, hat man dort eine Sperrwirkung und wird verlieren. Da muss man sich bewusst sein.
Ja gut, aber das ist ja per se nicht schlecht, weil dann kann man adhäsionsweise seine Forderungen geltend machen, quasi so im Schlepptau vom Strafverfahren. Und das ist ja deutlich einfacher
als in einer
ordentlichen Zivilverfahren.
Das ist sehr oft interessant. Es kann durchaus Konstellationen geben, wo man vorwärts kommen will. Du weißt ja, ein Strafprozess kann ja komplett einschlafen. Ja. Dass man dort vorwärts kommt, dann muss man schauen. Gut, das Schöne ist natürlich, man hat bei der Adhäsionsklage man hat keine Fortführungslast. Man kann es jederzeit zurückziehen, Zivilklage, und nur als Strafkläger weitermachen. Und dann fällt natürlich auch die Sperrwirkung wieder dahin.
Ja.
Das ist ein Punkt, wo man auch schon begegnet ist, wo man muss aufpassen muss.
Wenn erfolgt keine adhäsionsweise Beurteilung durch das Strafgericht?
Müsste ihn anlassen im Gesetz.
Also wenn das Verfahren eingestellt wird oder eben wenn ein Strafbefehl ergeht.
Genau.
Das ist ja auch nicht ganz klar, warum das der Gesetzgeber so gesehen hat.
Das ändert sich jetzt aber, glaube ich.
Ist das schon Spruchreif? Ja. Und dann, wenn Zivilansprüche nicht ausreichend begründet und beziffert sind oder wenn zum Beispiel eben die beschuldigte Person freigesprochen wird oder der Sachverhalt nicht spruchreif ist.
Ich checke nie, wie sind die Anträge, wenn die beschuldigte Person vertritt, die Zivilkläge seien abzuweisen, seien auf den Zivilweg zu verweisen.
Oder nicht einzutreten.
Nicht einzutreten, kommen wir direkt raus. Wie machst du
das? Ja, aber das hängt ab, wie eine Konstellation genau ist.
Also nicht abzuweisen ist, wenn es eigentlich ein Entscheid
zählt. Ja, ja. Genau, es gibt ja durchaus Konstellationen, wo du das so möchtest.
Mhm. Und bei einem Freispruch kannst du aber immer auf den Zivilweg verweisen. Wenn es mal recht ist.
Ja. Ja.
Aber es ist schon so, das ist für die Strafrechter nicht immer einfach. Das hat teilweise... Muss man da schon noch? Es gibt schon noch Fallstricke.
Du hast jetzt vorher davon, ja, natürlich gibt es Fallstricke. Du hast jetzt vorher davon geredet, dass man ja zum Beispiel eben Zivilklage zurückziehen kann im Rahmen des Strafprozesses, damit man dann eben auf den Zivilweg gehen kann. Dann haben wir aber das Problem, wenn das die unentgeltliche Rechtspflege für die Privatklägerschaft ist ja daran gebunden, dass Zivilklage nicht aussichtslos ist.
Genau, du kommst keine unentgeltliche Geschädigtenvertretung über. Wenn du durch einen Strafkläger
auftreten willst. Genau. Ist ausstoßend.
Guter Punkt, ja.
Ja, aber ist ausstoßend. Ja. Was die weitere Voraussetzung für unentgeltliche Rechtspflege ist, dass man nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, um eben die Zivilklage zu führen.
Genau.
Was ist, wenn du jetzt über die erforderlichen Mittel verfügst und entsprechend keinen unentgeltlichen Privatklägervertreter bekommst und gleich einen Anwalt beiziehst?
Dann ist es als, dann könntest du es höchstens geltend machen, als normale. Also musst du es im Rahmen als Entschädigung geltend machen.
Ja. Genau. Also dann muss eigentlich, wenn die beschuldigte Person dann wirklich schuldig gesprochen wird, hättest du dann dort einen Anspruch.
Vermutlich auch wieder für die notwendigen Aufwendungen. Du kannst auch nicht Fantasie aufwendig machen, sondern solche, die notwendig sind im Verfahren. Ist auch immer noch wichtig, das Verhalten der Privatkläger, insbesondere im Rechtsmittelverfahren. Oder ich denke, im Vorverfahren erstinstanzlich kannst du wegen Kostenfolgen noch nicht so viel falsch machen. Mhm. Aber im Rechtsmittelverfahren musst du aufpassen, wenn du natürlich selber Beschwerden machst, eine Berufung machst,
ja,
dann hast du klar Höchstkosten, auch für die Gegenseite, selbst wenn die amtlich verteidigt ist, können wir dir
also in dem Moment, wo du Anträge stellst, wo dann allenfalls unterliegst,
voilà, das kann ich sagen. Selbst wenn der Staatsanwalt Berufung erklärt und du dich irgendwie beteiligst am Verfahren, nur schon anschliessen kann Kostenfolgen haben, da muss man fest, muss man auch aufpassen.
Vielleicht noch mal schnell zurück zum erstinstanzlichen Hauptverfahren. Dort ist es so, dass zuerst der Staatsanwalt sein Plädoyer haltet, also die Anklage vertritt, und nachher kommst du als Privatklägervertreter dran und nachher kommt die Verteidigung dran von der beschuldigten Person.
Genau, das haben wir auch schon beim Vinzenz-Prozess ein bisschen diskutiert, dass das durchaus Sinn machen kann, dass man nur noch also im Sinne des Strafklägers nur noch auf einzelne Punkte eingeht, dass man sich dort, wenn der Staatsanwalt, die Staatsanwältin gut plädiert hat, dass man nicht alles zu lang wiederholt und dass man dann auf Zivilpunkte geht, beziehungsweise das allenfalls schon vorab eingeht, wird man es ziemlich trocken kann.
Beim abgekürzten Verfahren hat die Privatklägerschaft eine spezielle Stellung.
Eine sehr starke Stellung.
Genau. Wobei es ist ein bisschen der Fallstrick ist, man kommt die Anklageschrift zugestellt über im abgekürzten Verfahren. Und wenn man nicht in der Frist schriftlich die ablehnt, gilt es als zugestimmt.
Aber eine Voraussetzung ist, ein abgekürztes Verfahren ist eine Voraussetzung, dass man sich über Zivilansprüche einigt. Voraussetzung ist, dass die Privatklägerschaft zustimmt oder auch Konkludent zustimmt. Und darum geht das abgekürztes Verfahren mit Privatklägern nie ohne Einigung über Zivilansprüche.
Ja, entsprechend hast du ein bisschen.
Hast einen rechten Hebel und dann, dort werden bessere Entschädigungen zugesprochen werden als dann tatsächlich im Sachgericht.
Eben, es ist also so ein bisschen nicht ganz kongruent unser Gesetz im Sinne von abgekürzten Verfahren derart starke Stellung und im Rahmen des Strafbefehls einstweilen gar keine Stellung.
Mhm. Du musst auch aufpassen, vielleicht als Privatklägervertreter. Das heißt ja gut, also wenn er nicht den Betrag X zahlt, ja, stimmen wir nicht zu. Stimmen wir nicht zu. Dann hast du auf einmal noch andere Fragen, die du stellen
kannst. Dann hast du als Privatkläger auch eine Beschwerdelegitimation. Das hast du vorher schon angesprochen.
Also Rechtsmittellegitimation grundsätzlich, ja.
Ja, genau. Ja. Wenn du mit dem erstinstanzlichen Entscheid nicht einverstanden bist. Ja, das ist.
Warte jetzt mal noch rein. Jetzt schaue ich doch noch rasch nach in der revidierten StPO. Ich finde das noch cool, wenn wir aber jetzt versuchen, schon die revidierten Bestimmungen mitzunehmen. Wir können ja nicht immer in 5 Jahren wieder die ganze StPO besprechen.
Also ja, mach das schnell.
Also, ich habe es schon gefunden. Der neue Artikel 353. Absatz 2 StPO wird lautet, die Staatsanwaltschaft kann im Strafbefehlsverfahren über Zivilforderungen entscheiden, soweit diese von der beschuldigten Person anerkannt sind oder sofern erstens deren Beurteilung ohne weitere Beweiserhebungen möglich ist, also liquider Sachverhalt, und zweitens der Streitwert 30.000 Franken nicht übersteigt.
Also eine Kannbestimmung. Und warum gibt es echt eine Streitwertobergrenze von 30.000?
Um die Macht vom Staatsanwalt nicht noch mehr auszubauen.
Ja gut, das verstehe ich jetzt gerade wieder mal nicht. Aber wo hast du das gefunden, um das vielleicht noch zu verdanken?
Ja, also es ist einfach der Schlussabstimmungstext vom Nationalrat nach der Bereinigung über strafprozess.ch natürlich.
Genau. Und
sonst über Suchenfeld, Revision, kommst du auf den Link. Danke, genau. Conny.
Eben, danke, Conny. Wir müssen ja sagen, ich greife unglaublich viel auf die Homepage zu. Und
Tool Nummer 1, ja.
Ja, nein,
viele. Vor allem kannst du nach den Artikeln suchen, das ist mega cool. Gell? Die Artikel sind auch verschlagwortet. Mhm. Findest also in der kürzesten Zeit relevante Sachen.
Gut, Gregi.
Also, à la bonheur, schönen Tag.